Herzlich willkommen und grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht's um die Auferstehung, es ist Ostern. Was ist eigentlich realistisch zu sagen? Auferstehung kann gar nicht sein, das Einzige, was realistisch ist, ist der Tod. Oder ist es etwa realistisch zu sagen, Jesus ist von den Toten auferstanden und wir werden's auch? Das ist doch eine interessante Frage. Mit der hat sich schon Paulus vor 2000 Jahren beschäftigt, weil damals schon Leute gesagt haben, Auferstehung kann doch gar nicht sein. Wie geht Paulus mit dieser Frage um? Und was ist jetzt tatsächlich realistisch? Die Auferstehung ist eine Vertrauenssache, aber da steckt viel mehr dahinter. Gute Impulse beim Zuhören wünscht Ihnen Andreas Ross. Darf ich mal fragen, liebe Gemeinde, wer von Ihnen erinnert sich noch an die Schauspielerin Inge Meisel? Ach, das sind viele, das sind viele. Ist vor ein paar Jahren gestorben, mit Mitte 90. Ja? Und sie wurde auch mal gefragt, was sie eigentlich von der Auferstehung von Jesus hält. Da war sie 91, als sie das gefragt wurde. Und da hat sie dann Folgendes gesagt. Der Auferstehungsgedanke ist für mich nur ein Symbol, weil ich eine schrecklich realistische Frau bin. Ich glaube nicht an eine Zukunft nach dem Tod. Ich meine, Gott hat dafür gesorgt, dass ich von der Erde verschwinde, weil er sagt, dieser Mensch hat genug getan, nun berufe ich ihn ab und setze einen neuen an seinen Platz. So hat Inge Meisel damals geantwortet auf die Frage, was sie von der Auferstehung Jesu hält. Und da hören Sie diesen typischen, wie soll ich sagen, vorhandenen, aber unterkühlten hanseatischen Humor, mit dem sie das sagt und mit dieser Bescheidenheit auch. Aber es hat eine Umfrage gegeben und da haben genau 15% das angekreuzt. Diese Aussage, die Auferstehung ist ein Symbol für Hoffnung. Und viel mehr, nämlich 40% haben angekreuzt, die Auferstehung ist eine reine Wunschvorstellung. Ja, mit der Auferstehung haben wir so unsere Schwierigkeiten und unsere Zeitgenossen noch viel mehr. Da gibt es viele Einwände. Und diese Einwände, die haben sogar schon den Apostel Paulus beschäftigt. Der musste sich damit genauso auseinandersetzen, weil die Leute zur Zeit Jesus da unterschiedlicher Meinung waren. Ich lese Ihnen einmal vor, was er geschrieben hat an seinem berühmten Auferstehungskapitel. Das ist im ersten Brief an die Korinther, das Kapitel 15. Da hat Paulus sich detailliert mit der Auferstehung befasst und was das bedeutet. Ich lese mal einen kurzen Abschnitt daraus vor. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Und ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Ich habe mir immer wieder gedacht, Mensch, ich würde gern zur Zeit von Jesus leben. Ich wäre gern dabei gewesen. Ich hätte gern mit eigenen Ohren gehört, was er gesagt hat und mit eigenen Augen gesehen, was er so gemacht hat und wie er von Gott erzählt hat. Ich wäre gern dabei gewesen. Und wenn das nicht ging, dann wäre ich gern bei den ersten Christen dabei gewesen, um diesen Schwung mitzukriegen, um zu sehen, wie die dann ihren Weg gefunden haben und Jesus Christus verehrt haben. Aber dann lese ich hier bei Paulus in seinem ersten Brief an die Korinther, dass die Christen, die so etwa 30 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung gelebt haben, sich überhaupt gar nicht einig waren über die Auferstehung, zumindest nicht in Korinth. Die haben gesagt, nee, Auferstehung, das kann doch gar nicht sein. Ha, von wegen, die näher dran waren, hatten es besser als wir. Paulus lässt sich drauf ein und sagt den Korinthern, also Leute, dann machen wir das jetzt, dann lassen wir uns mal drauf ein, denkt mal euren Gedanken fertig. Was kommt da dabei raus? Und er macht den Leuten klar, also gut, ihr sagt, es gibt keine Auferstehung von den Toten, aber dann ist auch Jesus nicht von den Toten auferstanden, gibt's ja gar nicht. Aber das hieße dann, dass Gott gar nicht, wenn ich es mal übertragen sagen darf, seine Unterschrift unter das gesetzt hat, was Jesus gesagt hat, wie er gelebt hat, was er getan hat, wie er von Gott selbst geredet hat. Denn die Auferstehung ist sowas wie Gottes handgeschriebene Unterschrift unter Jesus, unter das, was Jesus gesagt und gelebt, vorgelebt hat. Aber das gäbe es dann nicht. Dann wäre aber der Tod Jesu eigentlich nur der Tod eines, wie soll ich sagen, ganz normalen Märtyrers, wie es viele gegeben hat. Und dann gäbe es vor allem dieses für uns nicht, für uns gestorben. Das wäre dann weg. Denn Paulus lässt daran gar keinen Zweifel. So wichtig das Kreuz ist in unserem Glauben, so wichtig ist die Auferstehung. Und wenn die nicht mehr da ist, dann hat auch das Kreuz keine Sühnebedeutung für uns, keine Sühne für unsere Schuld. So wäre es, dieses für uns gäbe es nicht mehr. So denkt Paulus mal konsequent weiter, was da rauskommt, wenn wir auf die Auferstehung verzichten und sagen, wir können eigentlich auch ohne Auferstehung an Gott und an Jesus glauben. Paulus hat natürlich gut reden. Gell? Er ist dem auferstandenen Jesus persönlich begegnet, damals auf dem Weg nach Damaskus. Er weiß, wovon er spricht und er weiß, dass das, was die Korinther hier sagen, nicht sein kann. Aber wie denken wir denn darüber und wie gehen wir mit der Auferstehung um? Was machen wir denn mit unseren Zweifeln? Vielleicht auch mit unserer Freude? Ich will mal Schritt für Schritt vorgehen heute Morgen. Drei Gedanken sind mir wichtig. Der erste Gedanke, die Auferstehung ist ein Grund zum Feiern. Da erzählt man sich die Geschichte aus dem kommunistischen Russland, dass da ein hoher Parteifunktionär, so ein richtig kluger Mensch, gekommen wäre zu einem Vortrag und 1,5 Stunden lang geredet hat darüber, dass der Glaube reine Verblendung sei, dass das Christentum versagt hat. Und nach 1,5 Stunden ist er fertig und er meldet sich ein alter Mann, ein alter Priester mit weißen Haaren und fragt, ob er auch noch was sagen dürfe. Ja klar, sagt der Parteifunktionär, wir sind ein freies Land, du kannst sagen, was du willst, aber bitte nur 5 Minuten. Und dann sagt der alte Mann, ich brauche keine 5 Minuten. Da steht er auf und sagt, der Herr ist auferstanden. Und der ganze Saal mit den Leuten, die hier dem Funktionär zugehört haben, 1,5 Stunden lang, fallen sofort und ohne zu zögern ein, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann setzt sich der alte Mann wieder hin. Mehr braucht's gar nicht. Keine 5 Minuten. Und wissen Sie was, warum auch nicht? Klar, es gibt vieles, was wir in Frage stellen und es gibt viele Menschen, die auch gerade die Auferstehung Jesu in Frage stellen. Aber wissen Sie was? Lassen Sie uns die Auferstehung Jesu feiern. Denn das nimmt nichts von dem, diese innere Gewissheit, dass Paulus sagen konnte, Mensch, Ihr denkt doch, was ihr wollt. Ich habe den Auferstandenen selbst erlebt. Ich weiß, dass es so ist. Die könnte auf uns abfärben, dass wir sagen, wir haben Gott erlebt. Wir haben Jesus erlebt. Er ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Gott hat den Tod besiegt. Und das heißt für uns, das blüht ja uns allen auch. Das kommt ja auf uns zu. Auferstehung, das ist Leben pur, das ist Hoffnung pur. Und die Auferstehung hinterlässt so viele kleine Zeichen in unserem Leben. Da gibt es eine Frau im Besuchsdienst der Kirchengemeinde, die ist etliche Jahre zu einer bestimmten alten Dame hingegangen und hat immer am Geburtstag geklingelt, aber die alte Dame hat gar nicht aufgemacht und dann hat sie halt so ein Büchlein in den Briefkasten reingeworfen. Mit einem schönen Gruß drin von der Kirchengemeinde, von ihr. Und das ging so Jahr für Jahr. Und dann steht sie eines Tages wieder am Geburtstag der alten Dame da und klingelt. Und da geht oben ein Fenster auf. Und die Besuchsdienstmitarbeiterin ist erst sprachlos. Aber dann fasst sie sich und sagt, Grüß Gott, ich möchte Ihnen gern zum Geburtstag gratulieren. Und die alte Dame sagt, ja, kommen Sie rein. Und die Besuchsdienstmitarbeiterin war fast in Schockstarre. Damit hat sie nicht gerechnet. Aber wissen Sie was? Gott ist am Werk. Die Auferstehung ist Leben pur. Gott arbeitet mit uns und an uns. Und nichts ist so, wie es ist und muss es für immer so bleiben. Da ist eine Oma in Hildritzhausen, da darf der Enkel, kleiner Junge, so 10, 11 Jahre, der darf in den Sommerferien immer zur Oma kommen nach Hausen. Und dann ist er hier, aber er kennt ja kein anderes Kind. Gell? Und dann ist er mit seinem Skateboard unterwegs im Dorf und trifft ein paar Jungs im Dorf und versucht mal ein bisschen anzubändeln und die Jungs sagen, hey, was willst du denn? Du gehörst doch gar nicht dazu, hau ab. Und am zweiten Tag ist er wieder mit seinem Skateboard unterwegs und genau das gleiche, die gleiche Szene. Die Jungs zeigen ihre Ablehnung, die Hausamer Jungs. Und am dritten Tag kommt der Junge abends ziemlich lang nicht nach Hause und die Oma macht sich Sorgen und sagt, was ist denn los? Und dann sagt der Junge, ich habe mitspielen dürfen. Das ist so viel wert. Das ist Auferstehung im Alltag. Das ist neues Leben im Alltag. Das ist so eine Situation, die nicht so bleiben muss, wie sie ist, weil Gott am Werk ist. Auferstehung, das ist Hoffnung pur, das ist Leben. Gott sei Dank, das ist ein Grund zum Feiern. Mein zweiter Gedanke. Auferstehung ist eine Vertrauenssache. Warum haben wir denn so Schwierigkeiten mit der Auferstehung? Ja klar, weil sie der Realität widerspricht, weil es nicht sein kann. Und die Realität ist besonders hart, wenn wir in einem offenen Grab stehen und dann sehen, so ist das Leben und so ist der Tod. Da kannst du nicht ausweichen. Aber das ist so eine Sache mit der Realität. Ich denke da an die Geschichte von den Jüngern, die von Jerusalem am Ostermorgen weggegangen sind nach Emmaus. Bei der Osternacht heute Morgen war das ein Thema. Und was mich an dieser Geschichte unter anderem so fasziniert, ist das, die gehen ja weg von Jerusalem, weil sie der Meinung sind, es ist, die Sache mit Jesus ist aus und vorbei. Das war's. Wir können gehen. Wir können zurück in unser altes Leben. Vielleicht flackert da doch ein bisschen die Hoffnung in ihnen. Irgendwas muss doch übrig geblieben sein. Aber die wird bald erstickt von der Realität, von dem Anblick Jesu am Kreuz und von seinem Tod. Da gibt es nichts. Und dann kommt ja der auferstandene Jesus zu ihnen, geht mit ihnen, hört ihnen zu, redet mit ihnen, aber sie erkennen ihn nicht. Und er erklärt ihnen das große Ganze, was da alles dahinter steckt, was Gott sich dabei gedacht hat und hilft ihnen, das alles einordnen. Und dann kommt dieser Satz, der mich echt verblüfft. Ja, die Jungs sagen zu Jesus, sag mal, bist du der Einzige, der nicht weiß, was geschehen ist in Jerusalem? Sie werfen dem Auferstandenen Realitätsferne vor. Das ist doch ein feiner Humor, oder? Sie sagen, du hast nicht kapiert, worum es geht. Hast du die Augen nicht aufgemacht? Hast du nicht gesehen, was wir gesehen haben? Doch, hat er. Er war sogar dabei. Wissen Sie, wenn wir an die Auferstehung Jesu glauben, dann geht es nicht darum, dass wir die Augen vor der Wirklichkeit verschließen. Es geht darum, dass wir anerkennen, dass die Wirklichkeit größer ist als das, was wir mit Augen sehen. Dieser berühmte Autor hat den kleinen Prinzen sagen lassen, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Und ich finde, er hat recht. Liebe ist unsichtbar, Vertrauen kann niemand sehen, Glaube kann niemand sehen, Hoffnung kann niemand sehen. Und dazu gehört die Auferstehung. Wir verschließen als Christen nicht die Augen vor dem Tod. Das haben sie doch gesungen in dem Lied von Paul Gerhardt, wie wild der Tod um sich schlägt. Er hat es erlebt in seinem Leben. Und trotzdem redet er von Hoffnung, von der Auferstehung. Denn wir erkennen die Realität an, wie sie ist, aber lassen wir uns nicht von der Realität überwältigen und verblenden. Die Realität, die wir Christen kennen, ist größer als das, was wir mit Augen sehen. Weit größer. Gott und die Auferstehung sind genauso real, wie wir es sind. Und Sie kennen die Geschichte von dem zweifelnden Thomas, der Jünger, der nicht dabei war, als der Auferstandene am Osterabend den Jüngern erschienen ist, und eine Woche später war er doch dabei, als der Auferstandene Jesus wieder zu den Jüngern kam. Und dann hat er es mit eigenen Augen gesehen und hat es geglaubt. Und Jesus hat zu ihm gesagt, du glaubst, weil du gesehen hast. Und dann dieser Satz. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und das sind ja wir. Wir sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und zu uns sagt Jesus wie zu Thomas, selig bist du. Das ist dein Zustand der Seligkeit. Du siehst nicht, aber du glaubst. Und mehr brauchst du nicht, weil du das große Ganze kennst. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar und die Auferstehung gehört zum Wesentlichen dazu. Auferstehung ist Vertrauenssache. Wenn wir Gott vertrauen, mit ihm durchs Leben gehen und schon so viel Gutes von ihm erfahren haben, dann lassen Sie uns auch darauf vertrauen, dass er stärker als der Tod ist. Und zum Schluss der dritte Gedanke, die Auferstehung bedeutet auch Trost. Da wird von einem afrikanischen Christen erzählt, dass er seine Tochter verloren hat, die war 17 und ist gestorben. Die ganze Familie ist todtraurig und trotzdem fühlt sie sich getragen von der Auferstehungshoffnung. Und der Vater zimmert ein Kreuz über das Grab seiner Tochter und schreibt was drauf und richtet das Kreuz auf dem Grab auf. Und dann liest ein Mensch, der mit ihm da steht am Grab, was auf dem Kreuz steht. Da steht, der Tod hat keine Hände. Was meinst du damit, fragt er. Nun sagt der Vater, der Tod kann mir meine Tochter nicht für immer wegnehmen. Und er kann sie nicht für immer an sich reißen. Ich werde sie wiedersehen bei Jesus. Der Tod hat seit Ostern keine Hände mehr. Genau, der Tod hat seit Ostern keine Hände mehr. Und wenn der Tod keine Hände mehr hat, uns nicht festhalten kann für immer, weil Gott uns da rausholt und weil Christus die Schlüssel hat des Todes, dann hat gar nichts mehr Hände. Wir sind in dieser Welt und sehen die Realität und leiden darunter und müssen alles durchstehen, was hier auf unserem Weg liegt. Aber die Realität ist viel größer. Und die Auferstehung macht uns Hoffnung, dass Gott mit uns geht und dass die Kraft der Auferstehung reicht für uns, für unseren Alltag, für den großen Alltag und für die ganz kleinen Dinge. Wissen Sie, in Redi kommt es manchmal vor, dass uns bewusst wird in der Grundschule, da unser Leben ist doch bedroht, es ist nicht alles so einfach, wie es aussieht. Und ich versuche, die Kinder stark zu machen und ihnen Kraft zu geben und eine innere Festigkeit, dass sie mit diesem Gedanken umgehen können. Und da meldet sich ein Grundschüler und sagt, Pfarrer Ross, und wenn ich mal tot bin, dann bin ich bei Gott im Himmel und dann ist gut. Und dann sage ich, Amen.